Wenn du nicht bereit bist, ein Jünger zu sein, hast du kein Recht, dich taufen zu lassen. Die Taufe ist eine Verpflichtung zur Jüngerschaft. Früher bekamen die Leute nicht viel Lehre, bevor sie getauft worden waren. Doch sobald sie sich verpflichtet hatten, lehrte man sie auch. Das ist sehr sinnvoll. Warum soll man seine Zeit damit vergeuden, Menschen zu lehren, die keine Verpflichtung eingegangen sind? Sollen sie doch zuerst beweisen, dass sie eine Verpflichtung eingegangen sind, und anschließend fangen wir an, sie zu lehren, was sie wissen müssen. Ich habe dies selbst oft erlebt, als ich in Ostafrika in der Mission war. Dort bekamen die Taufkandidaten wochenlang Lehre, doch im Endeffekt war es dann so, dass man vielfach Heiden taufte. Die Menschen hatten das Wissen im Kopf, aber nie die Erfahrung im Herzen gemacht. Sie hatten sich Jesus gegenüber nie wirklich verpflichtet. Ich habe mich eingehend mit dieser Problematik beschäftigt und werde euch später noch mehr davon erzählen. Beschäftigen wir uns nun mit den Anforderungen der christlichen Taufe. Wir betrachteten bereits, was die Taufe des Johannes von einem Taufkandidaten forderte. Nun geht es um die Frage, was die christliche Taufe von einem Taufkandidaten fordert. Jesus sagte als erstes: Geht hin und macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft. Wer getauft werden soll, muss zunächst das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. Ihr erinnert euch, dass das Evangelium aus drei historischen Tatsachen besteht. Jesus starb, wurde begraben und wieder auferweckt. Wenn du das glaubst, wird es dir als Gerechtigkeit angerechnet und du bist gerechtfertigt. Wir haben also nicht das Recht, Menschen zu taufen, die noch nicht mit den einfachen Fakten des Evangeliums konfrontiert worden sind. Die zweite Anforderung für die christliche Taufe war Buße. Wir lesen in Apostelgeschichte 2,38, was Petrus an Pfingsten zu den Menschen sagte, die von ihren Sünden überführt worden waren, aber sich noch nicht bekehrt hatten. Die Leute fragten: Was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus antwortete in Vers 38, tut Buße. Ihr erinnert euch, der erste Schritt ist immer die Buße. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das ist Gottes Programm. Es steckt alles in dem einen Vers. Warum sollten wir es aufteilen und um Wochen oder Monate verlängern? Ich war so unwissend über das Evangelium, so wurde ich gleich nach meiner Bekehrung im Geist getauft, und zwar nicht in einer Gemeinde, sondern in der Armeekaserne. Ich erfuhr erst später, dass man mit dem zweiten Schritt eigentlich ein Weilchen warten sollte. Gleichzeitig mit der Geistestaufe bekam ich die Gabe der Zungenrede und die Auslegung. Gott sei Dank war ich damals nicht mit Christen zusammen, die behaupten, man müsse so und so lange warten, um das zu empfangen. Petrus hat das nicht gesagt. Er sagte, es komme alles in einem Paket. Tu Buße, lass dich in Wasser taufen, empfange die Gabe des Heiligen Geistes. Wenn er den Menschen die Wahrheit in dieser Weise verkündigt und sie dann darauf reagieren, wird es auch so geschehen. Es liegen keine langen Zeiträume dazwischen. Es ist kein langwieriger Prozess. In gewisser Hinsicht ist es eine Krise, denn man geht von einer Dimension in eine andere über. Die dritte Anforderung: Die Leute mussten glauben, um getauft zu werden. Jesus sagte in Markus 16, 15 bis 16 zu seinen Jüngern: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Es ist wirklich eine Schande für uns, dass wir nach 2000 Jahren diesen Auftrag immer noch nicht erledigt haben. Das nur nebenbei. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Du hast dich nicht für die Taufe qualifiziert, wenn du nicht glaubst. Du musst gläubig geworden sein. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass Jesus niemandem eine Heilsgarantie gibt, der glaubt, ohne getauft worden zu sein. Du sagst vielleicht, ich habe das mit dem Herrn so abgesprochen. Das ist deine Sache. Aber du hast keine biblische Heilsgarantie, wenn du dich nicht als gläubiger Christ hast taufen lassen. Mit Taufen meine ich Eintauchen, also dass dein ganzer Körper vollständig untergetaucht und wieder herausgeholt wurde. Die nächste Bedingung für die Taufe finden wir in 1. Petrus 3, 21. Petrus spricht über die Zeit Noahs. Darauf wollen wir hier nicht näher eingehen, sondern uns nur die Anwendung ansehen. 1. Petrus 3, 21. Als die Langmut oder Geduld Gottes in den Tagen Noahs abwartete, während die Arche gebaut wurde, in die wenige, das sind 8 Seelen, durch Wasser hindurch gerettet wurden,
while the ark was being prepared, in which a few, that is 8 souls, were saved through.
Ein bemerkenswerter Satz, oder nicht? Petrus sagt hier, Gott hätte die Flut erst dann geschickt, als die Arche fertig war. Er wartete geduldig, bis die Arche fertig war, und dann erst schickte er die Flut. Und es heißt hier, von allen Menschen auf Erden seien nur 8 gerettet worden. Das ist ein ernster Gedanke. Ich las einmal eine Berechnung, der zufolge die Weltbevölkerung damals mindestens 2 Millionen betrug. Das ist ein sehr, sehr ernster Gedanke. Von ungefähr 2 Millionen wurden nur 8 gerettet. Die Errettung ist nicht für die Mehrheit. So viele Fragen unserer, in Anführungszeichen, demokratischen Gesellschaft werden heute mit Mehrheitsbeschluss entschieden. Doch bei Gott werden die Dinge anders geregelt. Bei ihm werden die Dinge durch seine Entscheidung geregelt. Dann spricht Petrus weiter über die Arche und Noah und die Flut und sagt, das Gegenbild dazu errettet jetzt auch euch, das ist die Taufe. Versteht ihr? Er sagt, dass uns die Taufe errettet. Er fährt fort, nicht ein Ablegen der Unreinheit des Fleisches. Die Taufe ist nicht nur ein Bad, um sauber zu werden, sondern der Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist also die 4. Anforderung. Man muss Gott mit einem guten Gewissen Rechenschaft ablegen können. Du sagst, Gott, ich weiß, dass ich ein Sünder war. Es tut mir leid. Ich tue darüber Buße. Ich glaube, dass Jesus für mich starb. Ich glaube, dass ich durch den Glauben an ihn gerechtfertigt bin, also für gerecht erachtet werde. In meinem Zustand als Sünder habe ich alles getan, was ich konnte. Herr, bitte nimm mich auf. Du trittst Gott mit einem guten Gewissen gegenüber. Du kannst nicht mehr tun, als Gott von dir verlangt. Wenn du alles getan hast, was Gott verlangt, dann hast du den Bund eines guten Gewissens mit Gott geschlossen. Ich möchte diese 4 Bedingungen, um als Christ getauft werden zu können, kurz wiederholen. Erstens, du musst das Evangelium gehört haben. Zweitens, du musst Buße getan haben. Drittens, du musst dem Evangelium glauben. Viertens, du musst Gott gegenüber ein gutes Gewissen haben. Ich möchte keine Kontroversen auslösen, und es ist meines Erachtens nicht kontrovers, wenn ich sage, ein kleines Kind ist nicht dazu in der Lage, auch nur eine dieser 4 Bedingungen zu erfüllen. Stimmt's? Das kann niemand bestreiten. Das ist eine einfache Tatsache. Ich komme nun zu einem Punkt, den ich vorhin schon kurz angeschnitten habe. Es ist keine langwierige Lehre erforderlich, um jemanden auf die Taufe hinzuführen. Ich erlebte dies, als ich in der Mission war. Damals nahm man sich 6 Wochen Zeit, um die Neubekehrten zu lehren, und dann taufte man sie. Doch im Grunde taufte man dann gebildete Heiden. Sie waren dem Herrn nie wirklich begegnet. Sie waren gute Menschen, doch ihr Leben hatte sich nicht verändert. Dieser Faktor Zeit soll uns nun noch ein wenig beschäftigen. Zu Pfingsten wurden 3000 Menschen noch am selben Tag, als sie die Botschaft gehört hatten, getauft. Die Apostel sagten nicht, ihr müsst nun warten, und wenn ihr innerhalb von 6 Wochen Früchte hervorbringt, taufen wir euch. Oder wenn ihr alle Predigten Jesu auswendig gelernt habt, taufen wir euch. Sie tauften die Menschen, weil diese die oben genannten Bedingungen erfüllt hatten. Sie hatten geglaubt, Buße getan und waren bereit, eine Verpflichtung einzugehen. Vergesst nicht, dass diese Verpflichtung damals sehr unpopulär war, weil die Christen eine krasse Minderheit waren. In Apostelgeschichte 8 lesen wir, wie Philippus dem Kämmerer aus Äthiopien das Evangelium verkündet. Es lohnt sich, diese Stelle zu lesen. Erinnert euch, Philippus war auf der Straße nach Gaza. Er kam gerade von einer großen Erweckung in Samaria. Weil der Engel ihn geschickt hatte, befand er sich nun auf der Straße nach Gaza. Er hatte keine Ahnung, was er da tun sollte. Dann sah er den äthiopischen Kämmerer in seinen Wagen. Dieser las laut im Propheten Jesaja. Philippus ging zu ihm hin und der Kämmerer fragte ihn, ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Er las gerade Jesaja 53, 7. Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt. Der Kämmerer stellte eine sehr vernünftige Frage. Spricht der Prophet hier von sich selbst oder von jemand anderem? Dann heißt es in Vers 35, Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Er sagte also in etwa, hier prophezeit Jesaja über Jesus. Dann heißt es, er predigte ihm Jesus. Philippus war ein Evangelist und ist uns darin Vorbild. Seine Botschaft war ganz einfach. Sie bestand aus einem einzigen Wort. In Samaria predigte er Christus und auf der Straße nach Gaza predigte er Jesus. Ich liebe den Dienst eines echten Evangelisten. Ich bin selbst keiner, doch jedes Mal, wenn ich einen echten Evangelisten in Aktion sehe, packt mich eine innerliche Begeisterung. Es ist die Aufgabe des Evangelisten, dem Sünder seinen Heiland vorzustellen. Wenn er das getan hat, ist seine Aufgabe beendet. Philippus hatte das in Samaria getan und war weitergezogen. Viele Menschen wären noch dort geblieben, weil die Veranstaltungen dort sehr erfolgreich waren. Aber er hatte von Gott die Instruktion bekommen, geh weiter, bleib nicht hier. Das war ein Prüfstein für seinen Gehorsam. Schließlich finden wir ihn auf der Straße nach Gaza, wo er dem Kämmerer aus Ägypten Jesus predigt. Macht euch das bitte bewusst. Er predigte Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als der Kämmerer, und Philippus taufte den Kämmerer. Hier heißt es nur, Philippus hätte Jesus gepredigt. Doch bei seiner Predigt muss er etwas über Taufe gesagt haben, denn nicht Philippus, sondern der Kämmerer selbst ergriff die Initiative und sagte, siehe, da ist Wasser. Warum soll ich mich nicht gleich hier und jetzt taufen lassen? Philippus sagte, gut, ich taufe dich. Und sie stiegen beide ins Wasser hinab. Jedes Mal, wenn im Neuen Testament eine Taufe geschildert wird, steigt jemand ins Wasser hinab und kommt anschließend wieder heraus. Anschließend machte Philippus eine aufregende Erfahrung. Er wurde vom Heiligen Geist entrückt und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Das beunruhigte ihn jedoch nicht, sondern er zog voll Freude seines Wegs. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Kämmerer zum ersten Mal das Evangelium gehört hatte, und dem Augenblick seiner Taufe höchstens 1 oder 2 Stunden vergangen waren. Es war keine langwierige Vorbereitung erforderlich. Betrachten wir in diesem Zusammenhang auch noch die Geschichte, als Petrus ins Haus des Cornelius ging. Er tat es sehr widerwillig, weil es gegen seine religiöse Überzeugung war, das Haus eines Nichtjuden aufzusuchen. Aber er begann, ihnen von Jesus zu erzählen, und auf einmal geschah etwas Wunderbares. Seine Predigt wurde unterbrochen. Das kann ich nur sagen. Gott unterbricht unsere Predigten noch viel öfter. Denn es war der Heilige Geist, der die Predigt unterbrach. Und während die Leute ihm noch zuhörten, heißt es in Apostelgeschichte 10,44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, das sind die Juden, die mit Petrus gekommen waren, erstaunten, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Beachtet, auch das ist ein Eintauchen. Ich werde in der nächsten Lehreinheit darauf eingehen. Es ist ein Eintauchen. Sie wurden von oben herab eingetaucht. Es war ein Eintauchen wie in den Niagara-Fällen. Warum staunten sie? Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott hochpreisen. Heutzutage sagen viele Prediger, wir bleiben noch 6 Wochen hier und wenn ihr wirklich Frucht bringt, dann wissen wir, dass es echt ist. Man könnte sich nun niemanden vorstellen, der weniger bereit gewesen wäre, anzuerkennen, dass Heiden überhaupt gläubig werden können als Petrus. Doch sobald sie in Zungen reden hörten, und sagten sie, das ist es. Sie haben dasselbe empfangen wie wir. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir? Dann heißt es, Petrus hätte angeordnet, sie zu taufen. Er hat es nicht empfohlen, sondern befohlen. Es ist ein Akt des Gehorsams gegenüber Gott. Wie viel Zeit lag dazwischen? Von dem Augenblick, an dem sie zum ersten Mal in Zungen redeten, bis zu ihrer Wassertaufe, verging vielleicht eine Stunde. Man verlor keine Zeit. Dann wäre da noch die Geschichte vom Kerkermeister zu Philippi. Diese Stelle spricht mich immer sehr an. Erinnert ihr euch, Paulus und Silas waren ins Gefängnis geworfen worden und dort im Gefängnis, im Hochsicherheitstrakt, saßen sie mitten in der Nacht. In der finstersten Stunde und taten was? Sie sangen und priesen den Herrn. Es heißt, die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. In diesem Gefängnis hatte man noch nie zuvor solche Menschen gesehen. In dem Augenblick setzte ihr Lobpreis die übernatürliche Kraft Gottes frei und das Gefängnis wurde bis in seine Grundfesten erschüttert. Alle Türen sprangen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen ab. Der Kerkermeister wollte sich das Leben nehmen, weil er nach dem römischen Rechtssystem mit seinem eigenen Leben bürgte, falls einer der Gefangenen floh. Paulus sagte, tu dir nichts an, wir sind noch alle da. Du brauchst dir nicht das Leben zu nehmen. Dann heißt es in Apostelgeschichte 16, 29, er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Das ist doch großartig, oder nicht, wenn der Kerkermeister vor seinen Gefangenen erzittert. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden und dein Haus. Allzu oft wird das weggelassen, doch als Familienoberhaupt hatte er das Recht, für seine Familie zu glauben. Dann heißt es, und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Haus waren. Sie waren alle alt genug, um das Wort des Herrn zu hören. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen und alle die Seinen sogleich. Sie haben nicht mal bis zum nächsten Morgen damit gewartet. Es war unaufschiebbar. Ich weiß nicht, ob ich euch vermitteln kann, welche Dringlichkeit die Wassertaufe für die Christen im Neuen Testament hatte. Sie haben nicht lange gezaudert. Sie warteten auch nicht auf den nächsten Taufgottesdienst. Ihr Heil hing davon ab. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Ich möchte keine Kontroversen auslösen. Du kannst selbst entscheiden, wie du auf diese Tatsache reagieren willst. Führen wir uns noch kurz die geistliche Bedeutung der Taufe vor Augen. Wir lasen bereits darüber in Römer 6. Können wir noch einmal kurz darauf zurückkommen? Römer 6, ab Vers 3.
Do you not know?
Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Jedes Mal, wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, stelle ich fest, dass es die meisten Christen unserer Zeit tatsächlich nicht wissen. Das ist schon bemerkenswert. Jedes Mal, wenn er sich etwas herausgreift und sagt, wisst ihr nicht, komme ich zu dem Schluss, dass es die meisten Christen wirklich nicht wissen. Er sagt, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wie bereits gesagt, wir identifizieren uns mit Jesus im Tod und im Begräbnis, und Gott sei Dank hört es damit nicht auf. Wenn wir mit ihm begraben sind, werden wir auch mit ihm auferweckt. Dann sagt Paulus in Vers 5 etwas sehr Wichtiges. Denn wenn wir mit ihm zur Gleichheit des Todes auf Ängste verbunden sind, so werden wir es auch hinsichtlich seiner Auferstehung sein. Er spricht hier vom Begräbnis bei der Taufe und sagt, wenn wir begraben worden sind, können wir uns sicher sein, dass wir auferweckt werden. Er fährt fort, wir erkennen ja dies, dass unser alter Mensch deshalb mitgekreuzigt worden ist, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde, auf dass wir hinfort nicht mehr der Sünde als Sklaven dienen. Die Taufe veranschaulicht also folgende Tatsache: Als Jesus am Kreuz starb, wurde unser sündhaftes, fleischliches, rebellisches Wesen in ihm vernichtet. Das ist eine Offenbarung. Du kannst Sündenvergebung bekommen und dennoch ein Rebell bleiben. So machen es viele Leute. Sie gehen in die Gemeinde, bekennen ihre Sünden, bekommen Vergebung, gehen nach Hause und sündigen weiter wie zuvor. Das ist nicht Gottes Absicht. Ein Grund für dieses Verhalten ist, dass sie die historische Tatsache nicht kennen, dass unser alter Mensch, der Rebell in dir und mir, hingerichtet wurde, als Jesus am Kreuz starb. Und das ist die einzige Lösung. Es gibt keinen anderen Umgang mit diesem Rebellen. Die Hinrichtung ist die einzige Lösung. Die frohe Botschaft ist jedoch, dass diese Hinrichtung vor mehr als 1900 Jahren stattfand, als Jesus am Kreuz starb. Paulus sagt, dass wir dies unbedingt wissen müssen. In Vers 11, ebenso müsst auch ihr euch als tot für die Sünde betrachten, aber als lebend für Gott in Christus Jesus, unserem Herrn. Paulus sagt, du weißt es, und wenn du es weißt, dann musst du dich für die Sünde als tot, aber als lebend für Gott betrachten. Der dazugehörige äußerliche Prozess ist die Wassertaufe. Du steigst hinab ins Grab und kommst aus dem Grab wieder heraus. Du lässt dein altes, sündhaftes Wesen im Grab zurück und kommst als neue Schöpfung wieder heraus. In diesem Zusammenhang gibt es noch eine weitere wichtige Passage in Kolosser 2. Paulus schreibt hier an Christen und sagt in Kolosser 2, Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes, in der Beschneidung des Christus. Unter dem jüdischen Gesetz wurde bei der Beschneidung lediglich ein kleines Stück Fleisch entfernt. Doch bei der christlichen Beschneidung wird das ganze sündhafte Wesen, der ganze Leib, ausgezogen. Und wenn ein Körper gestorben ist, was tut man dann als nächstes? Ich habe Sie nicht verstanden. Man begräbt ihn. Stimmt, es ist ein Ärgernis, eine Leiche so herumliegen zu lassen, ohne sie zu beerdigen. Ich war mit der britischen Armee in Nordafrika. Damals ließen wir nie eine Leiche einfach so herumliegen. Wir haben sie immer sofort beerdigt. Das ist der Punkt. Wenn du gestorben bist, dann bleib nicht unbeerdigt liegen. Lass dich beerdigen. Habt ihr verstanden, worauf ich hinaus will? Paulus fährt fort in Kolosser 2. Nachdem man den fleischlichen Leib abgelegt bzw. ausgezogen hat, was tut man als nächstes? Man beerdigt ihn. Er sagt, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Beachtet hier, die Taufe funktioniert nur bei denen, die glauben. Wir werden durch den Glauben an das, was Gott tun wird, auferweckt. Wenn du nicht glaubst, funktioniert es auch nicht. Ich möchte euch nun noch auf einige wichtige Fakten hinweisen. Galater 3, 27. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft wurdet, habt Christus angezogen. In wen oder was werden wir hineingetauft? In Christus. Wir werden nicht in eine Denomination oder Gemeinde hineingetauft. Das ist ein kapitaler Irrtum. Wiederum denke ich an meine Zeit in Ostafrika. Die größte evangelikale Mission dort akzeptierte als Mitglieder nur Personen, die auch in diese Mission hineingetauft worden waren. Jemand hatte vielleicht eine gültige Taufe als Christ, doch wenn er nicht in diese Mission hineingetauft worden war, reichte das nicht aus. Das ist ein Irrweg. Das ist fleischliches Denken. Wir werden Gott sei Dank nicht in eine Gemeinde, sondern in Christus hineingetauft. Nur in Christus hineingetauft zu sein, ist ausreichend. Ein weiterer Punkt, den ich bereits erwähnte, die Taufe wird nur durch den Glauben wirksam. Dann müssen wir verstehen, dass unser neues Leben seine Kraft vom Heiligen Geist bekommt. Derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckte, wirkt in uns. Beschäftigen wir uns nur noch kurz mit zwei alttestamentlichen Bildern für die Taufe. Das erste ist Noahs Arche. Wir lasen das bereits in 1. Petrus 3, 20 bis 21. Petrus sagt, das Gegenbild zur Arche sei die Wassertaufe. Welchen Schluss ziehen wir aus der Geschichte von der Arche? Zunächst einmal stand ein Gericht bevor. Es gab nur eine Möglichkeit, diesem Gericht zu entkommen, und zwar in der Arche. Die Flut versinnbildlicht also das Gericht Gottes. Die Arche ist wie überall in der Bibel ein Bild für Jesus Christus. In der Arche kannst du das Wasser des Gerichts sicher durchqueren. Außerhalb der Arche wirst du untergehen. Es gibt nur eine Möglichkeit zu entkommen, und zwar in der Arche Jesu Christi. In der Arche durchquerst du sicher das Wasser und gelangst zu einem neuen Leben, einem völlig anderen Leben. Das alte Leben wurde weggewaschen. Ein neues Leben liegt vor dir. Das ist das Bild der Arche Noah. Dann wollen wir uns noch ein weiteres Bild kurz betrachten. 1. Korinther 10, 1 bis 2. 1. Korinther 10, 1 bis 2. Denn ich will nicht, dass ihr in Unkenntnis darüber seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle in der Wolke und im Meer in Mose hineingetauft wurden. Dann sagt er, diese Dinge aber sind als Vorbilder oder Beispiele für uns geschehen. Paulus sagt, jeder Israelit machte beim Exodus, beim Auszug aus Ägypten, zwei Erfahrungen. Die Wolke kam vom Himmel auf sie herab und sie wurden, wie Paulus sagt, in der Wolke getauft. Und sie gingen hinunter ins Wasser, durch das Wasser hindurch und kamen wieder aus dem Wasser heraus und wurden, wie Paulus sagt, im Meer getauft. Jeder Gläubige soll genau dieselbe doppelte Taufe erleben. Die Wolke kommt von oben auf dich herab, du wirst in diese Wolke eingetaucht, du gehst hinunter ins Wasser, du gehst durchs Wasser und kommst aus dem Wasser wieder heraus. Und als sie aus dem Wasser wieder herausgekommen waren, fingen sie ein neues Leben an mit neuen Gesetzen und mit einem neuen Anführer. Sie hatten alles Alte zurückgelassen. Außerdem war es das Wasser, das ihnen die Ägypter vom Leib hielt. Das ist sehr wichtig. Sie waren in Ägypten durch den Glauben an das Blut des Lammes gerettet worden, doch damit waren sie noch nicht von den Ägyptern losgelöst. Erst das Wasser löste sie von ihnen los. Und bei uns ist es die Taufe, die diese Loslösung vollzieht. Wir können an das Blut Jesu glauben und gerettet sein, doch erst durch die Taufe werden wir losgelöst. Ich hatte es schon mit buchstäblich Tausenden von Menschen zu tun, die von bösen Geistern befreit wurden. Wo ich nur kann, sage ich zu ihnen, sie sollten sich taufen lassen, wenn sie weiterhin frei bleiben wollen. Denn die Taufe, nicht das Blut, ist die Loslösung. Das Blut rettet dich in Ägypten. Doch das Wasser trennt dich von Ägypten, getrennt durch das Wasser und die Wolke. Weiter heißt es, sie wurden in Mose hineingetauft. Das heißt, sie wurden dadurch der Leiterschaft Moses unterstellt. Wir werden nicht in Mose hineingetauft, sondern in Christus. Christus wird unser Führer. Doch um auf dem biblischen Weg in Christus hineinzugelangen, müssen wir unter der Wolke und durch das Wasser hindurchgehen. Das ist so anschaulich und deutlich. Ich denke, wir haben noch die Zeit, Hebräer 11, 29 zu lesen. Hier wird betont, dass die Taufe allein durch den Glauben geschieht. Wenn du ungläubig bist, tauchst du als trockener Sünder unter und steigst als nasser Sünder wieder heraus. Das ist die einzige Veränderung, die sich vollzieht. Ein Mann hat mir das mal erzählt. Später hat er sich dann wirklich bekehrt. Er war Solosänger in einer Gemeinde und dort hieß es, wir verlangen von unseren Sängern, dass sie sich taufen lassen. Er sagte, okay, da stand er also, der trockene Sünder. Dann tauchte er im Wasser unter und kam als ein nasser Sünder wieder heraus. Das war alles, da er keinen Glauben hatte. Hier in Hebräer 11,29 heißt es über die Israeliten, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land. Wie konnten sie das tun? Durch Glauben. Während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Warum? Weil sie nicht gläubig waren. Wenn du dich also in Wasser taufen lässt und nicht gläubig bist, gehst du unter. Nur durch den Glauben an Jesus kannst du durch das Wasser hindurch zu einem neuen Leben gehen. Das ist ein sehr ernstes Thema. Viel ernster, als es den meisten Denominationen und Gemeinden heutzutage bewusst ist. Ich habe es schon oft erlebt, dass Menschen Sündenerkenntnis bekamen und mich dann fragten, was soll ich nun tun? Ich sagte, lass dich taufen. Wann? Sobald wie möglich. Jetzt gleich. Ich bin mit Leuten in Florida zum Strand hinuntergegangen. Anschließend mussten sie 30 Kilometer nach Miami nach Hause fahren. Ich sagte, ich werde euch taufen, aber ich habe keine anderen Sachen, die ihr euch anziehen könntet. Sie erwiderten, das macht nichts, dann fahren wir eben nass nach Hause. Aber sie hatten die Dringlichkeit und die Bedeutung der Taufe erkannt. Ich bin der Auffassung, dass wir innerhalb des Leibes Christi in Bezug auf die Taufe unser Denken ändern müssen. Die Taufe ist Teil der Errettung. Ich sage nicht, du wärst nicht gerettet, wenn du gläubig, aber nicht getauft bist. Das ist eine Sache zwischen dir und dem Herrn. Aber ich habe nicht die Autorität, dir zu sagen, dass du ganz sicher gerettet werden wirst. Es heißt, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, du bist das Haupt über alles für die Gemeinde, die dein Leib ist. Wir bringen jetzt diese Menschen vor dich. Nur du kennst das Herz eines jeden Einzelnen. Nur du weißt genau, wie seine Beziehung zu dir aussieht. Doch Herr, ich bete ernsthaft dafür, wenn heute Menschen hier sind, die wirklich gerettet sind und jünger werden wollen, aber noch nicht in Wasser getauft worden sind, dass du ihnen durch den Heiligen Geist ein Gefühl der Dringlichkeit ins Herz legst, damit sie diesen notwendigen Gehorsamsschritt gehen. Herr Jesus, möge das zu deiner Herrlichkeit sein und deinen Leib aufbauen. In Jesu Namen. Amen.